in der Infektionsphase ist immer die Frage, wie gut ist dieser Antigen-Test? Einige der gängigen weisen doch 80% der Infizierten nach und bis zu 100% der Hochinfektiösen. Also ein gutes Tool auch im Primary Care Setting, wo ich diejenigen, die das Virus verbreiten, relativ rasch herausfischen kann. Wie gut die Antigen-Tests für Population Screening sind, kann man schwer sagen. Hier spielt natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Und man muss damit auch rechnen, wenn die Spezifität vielleicht nicht ganz so hoch ist und nicht ganz so hoch als vielleicht 97% oder 98%, dass man bei einer niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit, also einer geringeren Zahl von Infizierten, dann doch relativ falsch, viel falsch Positive produziert. Andererseits auch bei einer Sensitivität von 80% auch falsch Negative, das heißt Infizierte, die nicht detektiert werden. Was kann ich mit dem hospitalisierten Patienten tun? Und da hängt es natürlich auch davon ab, wie lange sind die Symptome schon evident, wann ist das Ganze losgegangen. In der Frühphase glauben wir, dass vor allem Viren das Problem darstellen und hier eher antivirale Therapien einen Effekt haben. In der späteren Phase ist das Virus wahrscheinlich nicht mehr so im Vordergrund. Hier spielen antiinflammatorische Therapieverfahren eine Rolle, die der Christoph Wenisch dann noch genauer näher bringen wird. Es gibt auch neue empirische Therapien, die angewendet werden. Zum Beispiel ein Medikament, das ist das TMPRSS2-Hem. Das ist eine Protease, die für das Eindringen des Virus verantwortlich ist. Oder rekombinante humane ACE2, wo man versucht, das Virus zu neutralisieren. Auch derzeit eine Phase-3-Studie international läuft, auch mit österreichischer Beteiligung.
Das ist ja die Zulassungsstudie, die auch dann zu der Emergency-Zulassung geführt hat an meinem 53. Geburtstag, 1. Juli 2020 war das. 1000 Menschen haben das hier bekommen gegen Placebo und die Geschwindigkeit der Heilung war der primäre Endpunkt. Hier sehen Sie diese verschiedenen Gruppen, denen das gegeben worden ist. Also es waren Menschen dabei, die gar keinen Sauerstoff gebraucht haben, dann nur Low-Flow, High-Flow-Sauerstoff oder invasiv, nicht-invasiv beatmende und ECMO-Patienten. Das ist das Ergebnis der Studie und Sie sehen hier eine Verkürzung der Krankheitsdauer overall von 5 Tagen, was signifikant war und auch, dass die Mortalität hier etwa 6% im Remdesivir und 11% in Placebo war am Tag 14. Ja. Um ein Leben zu retten, brauchen wir 20 Behandlungen und das bleibt dann auch hier leider nicht stabil am Tag 28. Ja. Und man sieht, dass das Ergebnis vor allem getragen ist von der Low-Oxygen-Gruppe und nicht von der NIF und auch nicht von der ECMO-Gruppe. Und dann kommt die Solidarity-Studie, die ist jetzt noch nicht sozusagen peer-gereviewt, aber das, was man eben verfügbar hat seit dem Oktober, ist das, was hier steht. Das ist eine riesige Studie mit über 11.000 Patienten und man sieht hier, ganz viele haben verschiedene Substanzen bekommen. Wir schauen uns hier nur das Remdesivir an, weil die anderen beiden, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Und was kommt heraus? Schauen Sie das an, es bringt nichts. Ja? Also kein Unterschied, ob man Remdesivir gibt oder nicht. Und es ist so, da sieht man ein bisschen eine Situation, dass die Patienten, die beatmet werden müssen, das ist sicher sinnlos. Ja? Und die, die nicht beatmet, da könnte es einen Benefit geben. Und die haben sich das dann auch hier angeschaut im Vergleich mit verschiedenen anderen Studien und insgesamt kommt eben heraus, dass die Niedrigrisikogruppen vielleicht einen Vorteil haben. Das ist das, wie wir es im Moment machen. Ja. Am ersten profitieren, das ist also tagaktuell jetzt Patienten mit wenig. Was ist wenig? Sauerstoffbedarf über die Nasenbrille und vor allem einen Krankheitstag in der ersten Woche. Und wenn wir eine Ressourcenknappheit hätten, ja, dann würden wir das bei Patienten mit einem Risikoprofil, und das erwähnt, vor allem geben. Eine zweite Analyse mit über 4.000 Patienten retrospektiv aus New York hat verglichen die drei Szenarien. Die haben sich also deskriptiv angeschaut, wie man das am Anfang halt gemacht hat. Keine Antikoagulation prophylaktisch und therapeutisch und haben hier ein sehr, sehr klares Bild gebracht. Sehen Sie das? Also die kumulative Inzidenz der Sterblichkeit. Ja, Sie haben hier diese keine Antikoagulation und da haben Sie dann diese therapeutische und prophylaktische Regimen und da haben Sie noch dieses Intubationsvermeiden durch Antikoagulation. Ja, ist ja nicht schlecht eigentlich. Ja, und Sie sehen hier diese Number nur die to treat, wie viel man antikoagulieren muss, damit man eine Sterblichkeit verhindert und damit man hier die Intubation verhindert. Ja, das Blutungsrisiko ist vernachlässigbar. Das optimale Schema ist unbekannt. Also das ist wirklich jetzt eine tagaktuelle Empfehlung, wenn man so möchte. Bei niedriger GFR natürlich wird die Dosis reduziert, sonst wird halt gegeben 0,4 bzw. 0,6 bei weniger oder mehr als 70 Kilogramm. Und wenn man was anderes gibt, dann muss man halt die Äquivalenzdosis rechnen. Und auf der Intensivstation geben wir gegebenenfalls höhere Dosen, wie es hier dargestellt ist, etwa das Doppelte, als was eben die Patientinnen auf der Normalstation bekommen. Und die Kriterien für die volle Antikoagulation sind unklar. Und es gibt auch keine Empfehlung oder Evidenz für eine Antikoagulation zu Hause nach der Entlassung. Antibiotika beginnen wir zu ventilieren im Kopf, ob man das den Patienten gibt, dann, wenn die Patienten eine Leukozytose bei der primären Aufnahme haben. Typischerweise ist das Covid-Labor ja mit einer Leukopenie, Aneosinophilie gekennzeichnet und die Leukozytose ist hier ein erster Hinweis auf eine bakterielle Infektion. Wie häufig kommt das vor? Sie sehen hier eine Metalyse-Aufstellung von Patienten, die bei Aufnahme schon eine Co-Infektion hatten oder dann im Sekundär im Verlauf eine Co-Infektion bekommen hat. Das spiegelt überhaupt nicht wider den Einsatz der Antibiotika. Also wenn man hier sieht, etwa 14%, ja, oder was 6, wenn man die zwei zusammenlegt, 7% haben eine Co-Infektion und 70% bekommen eine antibiotische Therapie, dann kommt das Fazit, dass das natürlich größtenteils unnötig ist und aus diesem therapeutischen Aktionismus, den man ja im Sinne des Nicht-Schaden-Prinzips vermeiden soll, dass das missachtet worden ist. Ja. Aber was wir schon feststellen können, dass auf der Intensivstation das häufig ist. Das sind ja oft dann hospitalisierte Patienten. Jetzt gehen wir in die Granularität eine Stufe tiefer, von welchen Keimen reden wir. Und das sind die typischen Keime. Ja. Streptococcus, Pneumonias, Aureus, die kommen hier in einer höheren Fallzahl vor. Und in der Studie sieht man hier Hospital-Acquired eben 4%. Dann haben Sie bei den Ventilator-Assoziierten wiederum die zwei Keime, die bekannt sind.
Wenn wir jetzt den Patienten intubiert haben, was machen wir dann? Es ist wieder die Frage, gibt es denn eine spezielle Beatmungsstrategie für Covid-Patienten? Und ich möchte Ihnen dieses Paper ein bisschen genauer zeigen. Es gibt einige Empfehlungen dazu, relativ wenig wirklich belastbare Daten. Aber das finde ich ganz interessant. Also man hat hier 762 Patienten in Spanien analysiert in einer prospektiv angelegten Datenbank. Schauen wir uns ein bisschen die Beatmungsparameter an. Das mittlere Tidalvolumen waren 6,9 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht. Und Sie wissen vielleicht, dass in allen Empfehlungen zur Therapie des ARDS genau diese berühmten 6 bis maximal 8 Milliliter pro Kilogramm Tidalvolumen, also Beatmungsatemhubvolumen, empfohlen werden. Also hier entspricht das Ganze absolut den ARDS-Beatmungsempfehlungen. Schauen wir uns die PEEP-Werte an, auf die möchte ich dann noch etwas eingehen. Also der positiv endexpiratorische Druck war hier in allen Kategorien, ganz egal, ob das ein schweres, ein moderates oder ein mildes ARDS war, im Mittel 12. Das ist, finde ich, sehr pragmatisch, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Und es waren eigentlich relativ wenig Patienten, die einen höheren PEEP hatten. Etwa 5-7% dieser Patienten hatten einen höheren PEEP, die anderen nicht. Also moderate PEEP-Werte. Was haben wir hier noch? Eine relativ hohe inspiratorische Sauerstoffkonzentration initial. Das wundert uns nicht, weil die Hypoxie ist das führende Symptom. Und auch eine relativ hohe Atemfrequenz, hier zwischen 20 und 25. Also diese Patienten brauchen offensichtlich ein hohes Atemminutenvolumen. Was sie nicht brauchen, sind exorbitante Beatmungsdrücke. Also der Plateaudruck, also das obere Niveau des Beatmungsdruckes, war hier durchwegs deutlich unter 30. Das entspricht auch den Empfehlungen einer protektiven Beatmung. Aus diesen Daten heraus ein Editorial von führenden Beatmungsmedizinern, die eigentlich genau das sagen, was diese Daten implizieren, nämlich dass man diese Patienten genauso beatmen soll, wie sie eigentlich für alle ADS-Patienten empfohlen wird, nämlich mit niedrigen Tidalvolumina, im Mittel 6 Milliliter pro Kilogramm, mit Plateaudrücken unter 30, mit Driving Pressures unter 15 und man sollte adjunktive Therapieformen, vor allem die Bauchlage, bei diesen Patienten anwenden. Man hat am Anfang der Pandemie in China und Italien gedacht, also ECMO sei eher eine Ausnahmeindikation. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das sind die Daten aus Paris und Sie sehen, also das Überleben hier ist sehr gut, 69%, 60 Tage Überlebensrate. Diese Grafik ist nicht ganz self-explaining, aber wenn man sich es genau anschaut, also rosa sind die ECMO-Patienten, die werden mit der Zeit immer weniger, weil sie entweder gut werden, das sind diese blauen Felder, oder weil sie versterben. Also diese Patienten hier in diesem rosa Feld, die sind noch an der ECMO. Und das wirklich Spannende ist, 50% der Patienten, die noch an der ECMO sind, sind das am Tag 21. Sprich, 50% der Patienten sind auch nach dem Tag 21 noch an der ECMO. 36% sind nach dem Tag 28 noch an der ECMO. 16% immerhin sind noch nach dem Tag 50 an der ECMO. Und 6% brauchen länger als 60 Tage, um an der ECMO zu sein. Und da gibt es immer noch Patienten, die dann sich erholen.